ARD. Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.
Wir weiten den Blick in Richtung Osten und Südosten. Was treibt die Menschen um in Polen und Tschechien? Das fragen wir ja regelmäßig an dieser Stelle, so auch heute wieder. Ich bin Jan Kummer und begrüße natürlich ganz herzlich unsere Experten Peter Kumpfe in Liberec. Hallo.
Hallo, Helski Poslech, ein schönes Zuhören.
Und Tomasz Sikora in Wrocław. Hallo.
Hallo, dzień dobry z Wrocławia.
Kurz die Frage an euch, alle gut in den Herbst gestartet, Peter?
Ja, ich schon, weil ich auf einem Berg wohne und in einer Region, wo es nicht zu oft Überschwemmungen gibt. Also bei mir alles gut.
Und Tomasz, bei dir?
Wir sind etwas verwirrt, denn wir haben sogar den Begriff im Kalender polnischer goldener Herbst. Polska złota jesień, der ganze Wochen ohne Regen mit Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad bedeutet. Mittlerweile gibt es Überschwemmungen und davor heftige Stürme. Jetzt regnet es wieder. Wenn es etwas gibt, das die Polen davon überzeugt, dass der Klimawandel nicht ignoriert werden kann, dann sind es nicht die 40 Grad im Sommer oder kein Schnee im Winter, sondern das Fehlen des polnischen goldenen Herbstes. Hey, lieber Gott, wir haben verstanden.
Na, Hauptsache, es gibt irgendwelche Argumente. Hochwasser in Polen und Tschechien, übrigens auch gleich nochmal Thema hier bei uns. Das Hochwasser in Polen und Tschechien, das beschäftigt uns auch weiter hier bei Mensch Nachbar. Die Pegel in den betroffenen Gebieten, die sinken zwar, das klingt immer erstmal nach Entspannung, aber jetzt kommen ja erst so richtig die Schäden zum Vorschein. Tomasz, wie sieht es da derzeit bei euch in den polnischen Überschwemmungsgebieten aus? Was passiert da gerade?
Die Reinigungsarbeiten sind im Gange. Ich habe mit mehreren Bürgermeistern von Gemeinden gesprochen, durch die das Wasser geflossen ist. Sie sagen vor allem, dass sie eigentlich nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Aber es gibt auch gute Informationen. Zum Beispiel, dass man es geschafft hat, an vielen Stellen die Trinkwasserversorgung wiederherzustellen. Aber es gibt auch viele Orte, an denen die falsche Hilfe kommt. Zum Beispiel erhielt ein Dorf ganze Lastwagenladungen mit gebrauchter Kleidung. Und in diesem Dorf wurden die Häuser nicht überflutet, aber es gibt zum Beispiel keinen Strom. Und die Arbeiten können nicht beginnen, weil der Zugang zum Transformator nur durch den Kleidercontainer versperrt ist.
Oh Gott, was wird denn jetzt konkret bei euch in Polen benötigt?
Das Wichtigste in dieser Situation ist wirklich Geld. Und es gibt Geld. Die Regierung hat ausdrücklich eine Entschädigung zugesagt, 50.000 Euro für jedes zerstörte Haus. Das reicht nicht immer für einen vollständigen Wiederaufbau, aber es gibt die Möglichkeit, die Arbeiten so auszuführen, dass man erstmal einen Schutz hat, wenn die Temperaturen fallen. Mhm. Ich möchte euch daran erinnern, dass in der Region 1200 Wohngebäude zerstört wurden. Es handelt sich um Ein- und Mehrfamilienhäuser.
Und Peter, wie dramatisch ist es jetzt eigentlich noch in den Hochwassergebieten in Tschechien? Wie steht es da auch um die Hilfen einerseits und auch um die Hilfsbereitschaft?
Ja, das Wasser ist weg, das Chaos ist geblieben. Es wird aufgeräumt, was das Zeug hält. Man nutzte das halbwegs gute Wetter der letzten Woche, um so viel wie möglich wegzuräumen und aufzuräumen. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, es wird gewarnt vor dem giftigen Schlamm, der so ziemlich alles mitgebracht hat. Man soll sich also gut schützen bei dem Aufräumen von den Schäden. Allgemein kann man sagen, dass die Schäden wesentlich größer sind, trotz der relativ guten Vorbereitung, als es bei dem letzten Hochwasser gab. Und ja, ganze Familien stehen vor dem Ruin. Staat hat auch Hilfe versprochen. Wir werden uns als Staat deswegen etwas mehr verschulden für das nächste Jahr. Es sollte bis zum Winter fertig sein, dass die Leute wenigstens halbwegs eine Bleibe haben und da wohnen können. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist sehr hoch. Es gibt verschiedene Sammlungen, es gibt karitative Konzerte. Es gibt aber auch einfache Angebote im Netz, wo man sagt, meine Ferienwohnung ist jetzt frei. Wenn eine Familie bedürftig ist, bitte einfach melden. Ihr könnt da kostenlos wohnen, solange ihr keine eigene Bleibe habt. Also die Hilfsbereitschaft ist wirklich sehr hoch. Es gibt auch ganze Truppen, die sich sammeln und dann in die betroffenen Gebiete fahren, um einfach vor Ort zu helfen.
Ja, und mitten in der Flutkatastrophe bzw. in den Folgen der Flutkatastrophe in Tschechien gab es dort jetzt auch noch Regionalwahlen. Und das analysieren wir gleich noch. Ist Babiš, also der frühere Ministerpräsident von Tschechien, ist Babiš auf dem Weg zurück zur Macht? Diese Frage habe ich die Woche mal gelesen, irgendwo hier bei uns, nach den Wahlen in Tschechien. Wollen wir nochmal genauer draufschauen jetzt hier bei Mensch Nachbar? Petra Kumpfe, erstmal kurz zur Erklärung. Wer oder was wurde da jetzt konkret gewählt bei euch und was hat das alles mit dem ja doch eher populistischen Ex-Premier Babiš und seiner möglichen Rückkehr an die Macht zu tun?
Tja, es wurde in die höheren Verwaltungsbehörden gewählt, also auf Deutschland umgerechnet wären es die Bezirke, also Kraj nennt man das in Tschechien. Und außer Liberec und zwei Regionen in Südböhmen und Südmähren haben überall die Vertreter der Partei ANO, also der Partei von Babiš, die Wahl gemacht und gewonnen. Das restliche Volk zuckt mit den Schultern, aber die Wahlbeteiligung war nur etwas mehr als 30%. Also hätten die anderen weniger gemeckert und vielleicht gewählt, gäbe es da vielleicht ein anderes Ergebnis. Man sieht auch, dass die Bevölkerung relativ wenig Interesse hat an dem Regionalparlament und so stellt man sich erneut die Frage, braucht das Land wirklich 14 höhere Verwaltungsbehörden? Könnte man das nicht irgendwie zentral steuern oder weniger machen? Und dazu kam noch diese Woche die Regierungskrise, also als hätte es nicht gereicht, dass die Regierungsparteien sozusagen nichts gewonnen haben bei der Wahl. Es kam noch dazu, dass der Vertreter der Piratenpartei nach dem Fiasko der Digitalisierung des Bauverfahrens aus der Regierung flog. Und so schaut es aus, dass die ganze Piratenpartei die Regierung verlassen wird. Und so würde die Regierung eigentlich die Mehrheit im Parlament verlieren. Was eigentlich wahrscheinlich Babiš irgendwo am Fernsehen mit einer Tüte Popcorn beobachtet und sich ins Fäustchen lacht.
Vielen Dank, Peter Kumpf in Liberec. Und nach dieser Wahlanalyse gehen wir jetzt gleich mal an die Uni. Hier sind Sie richtig, wenn Sie was über Polen und Tschechien erfahren wollen, Mensch Nachbar bei MDR Sachsen. Im Herbst beginnen Sie ja die Wintersemester an den Hochschulen und Universitäten und das nicht nur hier bei uns. Grund mal nachzufragen, wie es denn steht um diese Einrichtungen bei unseren Nachbarn. Fangen wir an bei Tomasz Sikora in Polen. Wo liegen denn die Stärken der Hochschulen bei euch in Polen und wo und was sind vielleicht auch die größten Baustellen?
Du hast ganz klug gefragt. Die Studenten, das ist unsere größte Stärke. Denn die polnischen Grund- und Sekundarschulen bilden wirklich gut aus. Wir sind regelmäßig an der Spitze der PISA-Rangliste, während die polnischen Universitäten selbst eher in der letzten europäischen Liga spielen. Die besten Universitäten, die Warschauer Universität und die Jagiellonen-Universität in Krakau, liegen in weltweiten Rankings um den Platz 400 herum. Die Studenten dagegen erreichen immer wieder Spitzenplätze in internationalen Wettbewerben. Die Mutigeren gehen sofort zum Studieren im Ausland. In Polen nur einige Studienrichtungen halten das europäische Niveau, zum Beispiel Medizin oder Informatik.
Große Hürde ja, die Sprache, könnte ich mir jetzt vorstellen, für all die, die vielleicht hier bei uns auch überlegen, bei Polen zu studieren. Gibt es da auch fremdsprachige Studiengänge bei euch an den Unis?
Ja. An der Breslauer Universität zum Beispiel haben wir 2000 ausländische Studenten, die ihr gesamtes Studium auf Englisch machen. Mit der Medizin ist es dasselbe. Es gibt auch viele Deutsche, die in Polen Medizin studieren. Wegen des Numerus Clausus gibt es bei euch ja oft keinen Platz für sie. Also kommen Sie zu uns. Hier erwerben Sie Kenntnisse, die später von den zuständigen Institutionen in Deutschland und auch von den Patienten verifiziert werden. Und diese Überprüfungen laufen für die Studenten sehr, sehr gut. Zusammenfassend könnte man sagen, dass die polnischen Universitäten wissenschaftlich nicht besonders stark sind, aber didaktisch ist es okay.
Gehen wir mal in die tschechischen Hörsäle jetzt. Peter, wie blickt man in Tschechien auf die eigenen Unis?
Ja, so wie bei vielen großen Themen eigentlich zwiespaltig. Man könnte ja sagen, Tschechien ist ja das Zuhause der ältesten Universität in Europa, der Karls-Universität. Aber in den letzten Jahren hat die Nationale Wirtschaftsfakultät Schlagzeilen gemacht, weil da auch Populisten unterrichtet haben. So ist auch die Karls-Universität nicht mehr die Prestige-Universität, die es mal war. Aber in unserem kleinen Land haben wir 26 öffentliche Hochschulen und Universitäten, zwei staatliche, das ist die Polizeiakademie und die Verteidigungsuniversität, und 26 private Institutionen, aber auch Firmen wie zum Beispiel Škoda unterhalten diese Hochschulen. Und auch 6 ausländische Hochschulen wirken in Tschechien, in einem eigentlich so kleinen Land. So ist inzwischen ein Hochschuldiplom nicht der universelle Schlüssel für einen guten Job. Und ja, es gab auch vor nicht so langer Zeit eigentlich Universitäten, wo man ein Diplom sozusagen kaufen konnte. Es gab Skandale. Also Hochschulbildung in Tschechien ist einerseits etwas, was die Türen öffnen sollte, aber es nicht immer tut.
Wir haben ja gerade das Problem der Sprachbarriere angesprochen mit Tomasz und Polen, und gleich sprechen wir über lange Worte in unseren Sprachen. Endspurt bei Mensch Nachbar, und der wird buchstabenreich, kann ich schon mal versprechen an dieser Stelle. Es geht um das längste Wort in unseren Muttersprachen. Vorweg schon mal, den Rekord halten wir Deutschen, und deshalb fangen wir jetzt mal in Polen an. Tomasz, das längste Wort der polnischen Sprache ist?
Niepoprzestrzeliwanych. Niepoprzestrzeliwanych. Das ist ein Adjektiv, das Dinge bezeichnet, die durchgeschossen hätten sein können, was nicht passiert ist. Ja, schon das zeigt, wie kompakt die polnische Sprache ist. Allerdings ist diese grammatikalische Komplexität für Ausländer ein echtes Problem. Aber hier kann ich euch beruhigen. Nur 4% der Polen sprechen Polnisch fehlerfrei. Der Rest von uns macht Fehler.
Bei diesem Wort bin ich jetzt aber aussprachetechnisch schon mal raus. Wahrscheinlich auch beim längsten Wort im Tschechischen. Peter, klär uns auf.
Also vor nicht so langer Zeit hat sich eine tschechische Zeitschrift dieselbe Frage gestellt. Was ist das längste Wort des Landes? Und das Wort ist, jetzt muss ich tief durchatmen, Nejne obhospodoro... Nochmal. Nejne obhospodorovávatelnejšími hat 45 Zeichen und bedeutet so viel wie am meisten unbewirtschaftbar. Wird wirklich sehr, sehr selten gebraucht.
Ja, und wir Deutschen, wir können eben auch noch Rekorde, klar, durch das zusammengesetzte Substantiv sind ja im Prinzip bei uns endlos lange Worte möglich, aber ganz offiziell hat unser längstes Wort 80 Buchstaben, hat es damit auch ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, aber nicht in den Duden. Und jetzt haltet euch fest, ich muss das jetzt genauso machen wie Peter, und zwar heißt das Donaudampfschifffahrtselektrizitäten Hauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft. Tomasz, kannst du das nochmal bitte wiederholen? Du kannst ja eine Weile etwas üben. Das war Mensch Nachbar für heute. Danke fürs Zuhören und danke an Tomasz Sikora in Wrocław.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Und an Peter Kumpfe in Liberec.
Tschüss, nasslische Nu, auf Wiederhören.
Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen.
So, die beiden, die zählen jetzt noch ein bisschen Buchstaben. Ich bin Jan Kummer und empfehle andere Podcast-Angebote hier von uns, von MDR Sachsen. Dienstags direkt zum Beispiel ist eins davon, das Talkformat der besonderen Art. In der letzten Runde ging es da um die Mobilität der Zukunft und wie wir sie auch selbst mitgestalten können. Finden Sie gleich hier um die Ecke in der ARD Audiothek und natürlich bei allen Podcast-Anbietern. ARD